Gewalt an Frauen und vor allem sexueller Missbrauch ist wie Mord, weil die Person, die es vorher gab, gibt's nicht mehr.
Ich bin gesessen, ich habe mein Müsli gegessen und plötzlich hat's zack gemacht und ich habe einen Heulkrampf bekommen und habe hyperventiliert, weil ich wieder gedacht habe, dass mir das gerade wieder passiert.
Ist das noch normal?
Der Krone-Hit Psychotalk.
Wir haben ein Problem und deshalb müssen wir drüber reden. In der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Vielleicht spreche ich zu Beginn gleich eine Triggerwarnung für diese Sendung aus. Wir sprechen heute über die Auswirkungen von Gewalt gegen Frauen, sprechen über posttraumatische Belastungsstörungen und Resilienz. Daniel, fangen wir vielleicht gleich mal mit der Situation in Österreich an und mit Zahlen, um zu zeigen, wie präsent dieses Thema leider ist.
Ja, es ist ein Thema, das sehr, sehr viele Frauen in Österreich betrifft, das uns alle irgendwie auch betreffen sollte, finde ich, weil es wirklich so präsent ist. Und die Zahlen sind echt erschreckend. Also jede fünfte Frau, das heißt 20%, haben seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche und oder sexuelle Gewalt erfahren. Jede fünfte Frau tatsächlich.
Das muss man sich mal vorstellen.
Das ist wirklich enorm. Und noch mehr, also 30%, fast jede dritte Frau in Österreich war bereits schon einmal Opfer von sexualisierter Gewalt. Das heißt, sexualisierte Gewalt ist sowas wie sexuelle Belästigung, Catcalling oder halt sexualisierte Gewalt ist alles, das die sexuelle Integrität einer Person verletzt. Das heißt, wenn ich da über Grenzen gehe und etwas sage, was mich gar nichts angeht und da irgendwas bewerte oder irgendwas schlecht, gut finde, anzügliche Anmachsprüche, was auch immer, das ist sexualisierte Gewalt und da ist jede dritte in Österreich betroffen, also ganz, ganz viel und das kann ganz schlimme Auswirkungen haben auf die Frauen natürlich, die es betrifft, das muss nicht immer so sein, aber deshalb finde ich es so wichtig, dass wir heute mal darüber sprechen.
Unbedingt.
Weil die Taten sind ja sehr häufig auch in den Medien und da gibt es dann halt auch natürlich einen Aufschrei auch, logischerweise, wenn man wieder was liest. Aber was das wirklich für Betroffene heißt, die sowas durchgemacht haben, die sowas überlebt haben, die sowas über sich ergehen haben lassen müssen, was das für Auswirkungen oft lebenslang...
Auf ihr ganzes Leben, das wollte ich gerade sagen, genau. Man liest in den Medien, wenn was passiert, dann liest du die Story und das war's und du siehst aber nicht, was das anrichtet für ein Leben lang,
genau.
Wenn einem was passiert, wofür man nichts kann, wenn einem so eine Ungerechtigkeit widerfährt,
auf jeden Fall,
dass man selber dann ewig damit kämpfen muss.
Und das sind manchmal ein paar Minuten, die tatsächlich ein ganzes Leben verändern können.
Das muss man sich mal vorstellen, ja.
Und da hat man manchmal, also ich vor allem auch in meiner psychotherapeutischen Praxis und auch selbst, weil ich das selbst auch in meinem privaten Umfeld kenne, diese Geschichten natürlich. Und da hat man manchmal schon irgendwie so das Gefühl, okay, das ist echt unfair, weil der Täter, selbst wenn er, was nicht immer passiert, aber dann auch zur Verantwortung gezogen wird, der hat dann halt, weiß nicht, bisschen was er bekommt und dann aber die Opfer, die es betrifft, die leiden tatsächlich manchmal wirklich jahrelang und manchmal sogar ein Leben lang und da kann es halt echt sein, dass ich so eine PTBS, wie das heißt, also eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt danach, werden wir uns heute ganz genau anschauen, was das dann ist, weil das muss man auch fairerweise dazu sagen, es muss nur, weil was passiert ist, nicht automatisch eine posttraumatische Belastungsstörung daraus resultieren.
Das heißt, das ist bei jedem unterschiedlich?
Das ist unterschiedlich. Das hängt natürlich von dem Vorfall ab, muss man sagen, aber auch von der Person. Aber da werden wir heute noch ganz genau drüber reden, was ist eine PTBS überhaupt, also so eine posttraumatische Belastungsstörung, weil traumatische Sachen können passieren und die sind immer traumatisch. Also ich bin da der Letzte, der das sagt, das ist nichts Schlimmes, was da passiert ist. Aber die Frage ist dann, kann ich das für mich irgendwie verarbeiten und wegstecken oder entwickelt sich daraus wirklich eine Erkrankung, eine schwere psychische Erkrankung, die wirklich viele Folgeschäden auch nach sich zieht und das ist dann eben eine posttraumatische Belastungsstörung mit einem unendlichen, manchmal Leidensdruck.
Eine Frage habe ich noch gleich zu Beginn, weil wir kurz von Zahlen gesprochen haben. Man sagt ja oft so, dass das meiste im nahen Umfeld passiert.
Mhm. Und das ist auch so. Also manchmal glaubt man ja und hofft auch irgendwie, dass das, oder das wird immer so der Gefahr gezeichnet, die von außen kommt, mhm, und dass das irgendwelche fremden Menschen sind, die dafür Frauen zur Gefahr werden. Wenn man sich die Zahlen anschaut, ist leider erschreckend. Es sind bei Femiziden 93,3% tatsächlich, die entweder Partner oder Familie die Täter sind. Mhm. Das heißt, das ist die überwiegende Mehrheit. Und auch sonst bei sexualisierter Gewalt oder überhaupt bei Übergriffen, ganz, ganz häufig ist es wirklich jemand aus dem nahen Bekanntenkreis und oder auch Familie. Das heißt, wenn man das jetzt andersrum irgendwie spitz formulieren wollte, könnte man sagen, der gefährlichste Ort für Frauen in Österreich ist leider zu Hause.
Wir sprechen heute auch noch mit zwei Gästinnen, die wir für dich einladen, die Theresa und die Diana. Sie kommen beide zu uns ins Studio, sie haben beide sexuelle Gewalt erlebt und erzählen uns, was das bei ihnen gemacht hat. Und ja, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber umso wichtiger, dass wir drüber reden.
Du bist nicht allein.
Es ist ein so schwieriges Thema, ein so schmerzhaftes Thema, aber man darf nicht wegschauen. Und deshalb machen wir das heute zum Thema. Daniel, gleich mal zu Beginn vielleicht die Frage. Also es klingt jetzt komisch, aber wo beginnt Gewalt per Definition?
Naja, die körperliche Gewalt, ich glaube, das ist uns relativ klar, wo das beginnt. Das ist halt, wenn ich tatsächlich irgendwie körperlich gewalttätig werde. Und da gibt es auch erschreckende Zahlen. Ich habe in der Recherche von der Sendung, 56,8% der Frauen haben in Österreich bereits körperliche Gewalt erfahren. Und jede dritte Frau hat schon mal eine Ohrfeige bekommen. Also das sind Zahlen, wo man sagt, okay, das ist eigentlich...
Da muss man mal schlucken, also das ist ja...
Ja, also mehr als die Hälfte aller Frauen sind in Österreich schon einmal wirklich Opfer von körperlicher Gewalt geworden. Und das ist ja nur ein Teil der Gewalt, die was mit uns macht. Die körperliche Gewalt ist vielleicht deshalb so greifbar für uns alle, weil wir das uns gut vorstellen können.
Weil man es oft sieht.
Weil man es auch sieht. Aber da gibt's natürlich auch noch eine Gewalt, die keine sichtbaren Wunden auf den ersten Blick hinterlässt.
Aber riesige Narben.
Emotionale Gewalt, das beginnt sehr, sehr häufig oder kann schon häufig im Kindesalter beginnen, dass ich da auch emotional Opfer werde, also von emotionaler Gewalt Opfer werde. Und da beginnt die Gewalt, das ist tatsächlich gar nicht so leicht oder so klar definiert. Da gibt es jetzt in den letzten Jahren viel wissenschaftliche Arbeit dazu, weil das war bislang war immer körperliche Gewalt mehr im Vordergrund. Und man kommt jetzt erst drauf, okay, hey, da gibt es ja was anderes auch noch, was wirklich auch Schaden anrichtet und schweren Schaden und oft wirklich lebensverändert ist. Das ist die emotionale Gewalt. Und emotionale Gewalt heißt, wenn man es jetzt ganz knapp zusammenfassen möchte, was eben nicht so leicht ist, aber das ist alles, wo ich die Person direkt in ihrem Kern angreife, abwerte, schlecht mache oder einer Person halt sage, dass so wie sie ist sie nicht gut. Und da gibt's gerade in Beziehungen auch ganz, ganz häufig irgendwie Fälle von, das kann sowas wie Liebesentzug sein tatsächlich, ich mag dich nicht, wenn du das und das machst. Mhm. Das kann eine verbale Manipulation sein, dass ich versuche, irgendjemanden zu manipulieren und ihm irgendetwas einrede, dass er etwas macht, was er gar nicht möchte. Das kann Isolierung auch sein. Das betrifft ganz häufig auch Frauen, die in toxischen Beziehungen sind, dass sie nach und nach so langsam auch von ihrem Freundeskreis, von ihrer Familie irgendwie
so weggerissen werden,
isoliert werden. Und das kann so ganz harmlos anfangen, so dass man mal sagt, ja, na, mit deine Freundinnen, oder wenn du triffst dich immer mit deinen Freundinnen und für mich hast du nie Zeit. Und
sind das, die überhaupt gut für dich?
Genau.
Meinen die das gut mit dir?
Genau, das ist schon so ein bisschen auch eine Manipulation, weil man da halt schon, also das beginnt schon ganz, ganz früh. Dann natürlich Drohungen, Belästigungen, Stalking, Abwertungen, Beschimpfungen, aber eben auch schon viel früher, das macht alles was mit uns und das kann halt tatsächlich auch Wunden auf unserer Seele, auf unserer Psyche hinterlassen und das ist genauso Gewalt und vorher habe ich schon kurz gesagt, natürlich auch sexualisierte Gewalt, die ja häufig hat man das Gefühl, ja, gehört dazu, war schon immer so ein bisschen und das stimmt nicht, das macht auch etwas mit einem, wenn ich irgendeine Person aufgrund ihres Aussehens bewerte oder ja, anzügliche Bemerkungen mache oder so, das geht mich eigentlich nichts an, wenn ich diese Person nicht kenne. Und das kann auch schon Wunden hinterlassen tatsächlich. Und das kann sich halt irgendwie summieren. Und das alles ist Gewalt. Und ein Punkt, der mir ganz besonders wichtig ist, gerade im Zusammenhang auch mit Gewalt an Frauen, dass da ja häufig der Gedanke vorherrscht oder die Idee vorherrscht, es ist keine Vergewaltigung, kein sexueller Übergriff, wenn sich die Frau nicht gewehrt hätte. Also wenn sie sich nicht wehrt und wenn sie das über sich erduldet. Und da muss man ganz einfach sagen, wir als Menschen, das wissen wir aus der Psychologie, wir haben drei Möglichkeiten, wenn wir wirklich in einer lebensbedrohlichen Situation sind. Und wenn sowas passiert, ist das in der Sekunde lebensbedrohlich. Natürlich, ja. Das fühlt sich so an. Wir können angreifen, wenn es geht. Wir können flüchten, wenn es geht. Mhm. Wenn wir aber zu der Überzeugung kommen, und das passiert automatisch und unbewusst, okay, ich habe jetzt keine Chance, ich kann, der ist stärker als ich. Ich kann nicht angreifen, ich kann nicht flüchten, mir ist der Weg da abgeschnitten, dann verfalle ich in eine sogenannte Schockstarre. Das heißt, dann bin ich einfach da, sag nichts, kann nichts machen, bin wie gelähmt im wahrsten Sinne des Wortes. Und das kann ganz häufig oder wird häufig missverstanden als irgendwie, naja, die wollte das ja auch. Und das ist ein Blödsinn. Und das hat Untersuchungen gegeben in Schweden, dass fast 70% aller vergewaltigten Frauen in diesen Zustand verfallen. Das heißt, die haben sich nicht wehren können, die haben nicht flüchten können, die haben nichts machen können. 70% fallen in diese Schockstarre. Und diese Schockstarre ist besonders schlimm, weil in dieser Schockstarre habe ich ja, da kann ich dann gar nichts mehr machen tatsächlich. Das ist ein körperlicher Schutzmechanismus eigentlich. Wenn etwas so schlimm ist, dass ich es nicht mehr aushalte, dann fühlt sich das, dann bin ich wie gelähmt. Und das nennt man auch so tatsächlich so ein bisschen so, als wäre ich außer mir, dass ich das irgendwie aushalten kann. Und das wird ganz häufig, finde ich, auch falsch verstanden, dass man dann sagt, naja, so schlimm kann es nicht gewesen sein, weil sonst hätte sie sich gewehrt. Und das ist ein Bullshit. Das wollte ich an dieser Stelle Dankeschön. Ganz klar festhalten.
Ich habe erst gestern zu dem Thema einen Podcast gehört und da ist wieder so zur Sprache gekommen, dass ganz, ganz viele Mädels sich auch schuldig fühlen und denken, sie hätten was falsch gemacht. Und das möchte ich auch gleich zu Beginn kurz ansprechen, weil ich das so schlimm finde, wenn dann gefragt wird, was hattest du an oder bist du mit ihm mitgegangen und hast du ihm irgendwie das Gefühl gegeben, du wolltest das, und dass dann Mädchen glauben oder Frauen glauben, sie sind selber schuld an dem, was ein anderer ihnen antut, und dass sie sich schämen und oft gar nicht drüber reden. Und das finde ich einfach so schlimm. Oder allein, ich kenne so viele von meinen Freundinnen, die im Club schon begrapscht worden sind und sagen, nein, ich ziehe mich jetzt so nicht mehr an, dass das so, sage ich mal, unter Anführungszeichen gang und gäbe ist in der Gesellschaft. Also
ich kann es, wenn es dich interessiert, psychologisch erklären, warum das so ist.
Ja, bitte.
Weil, und das ist natürlich ein Blödsinn und hat nichts mit der Realität zu tun, aber wenn einem so etwas passiert, also jetzt das von außen, das nehmen wir mal weg, dass das jetzt von außen jemand sagt, na, hättest der dich nicht so anziehen müssen oder so, dass man es selber als Opfer macht, das kann ich psychologisch nachvollziehen. Das ist nämlich so schrecklich, wenn einem so etwas passiert. Das ist wirklich eine lebensbedrohliche Situation und das fühlt sich so schrecklich an und das ist irgendwie unerklärlich für einen selbst. Das ist eine Erschütterung deines Weltbildes, dass dass jetzt jemand mit dir macht, ohne dass du es willst, dass du dich nicht wehren kannst. Und weil das so erschütterlich ist und weil das so unerklärlich ist, versuchen wir automatisch, weil wir Menschen halt so sind, irgendwie eine Erklärung dafür zu finden. Und da ist es oft die einzige Erklärung, weil wir uns das nicht vorstellen können, dass der andere einfach wirklich so deppert ist, um es jetzt ganz oder so schlimm oder so bestialisch oder wie auch immer ist, dass wir halt sagen, okay, na, vielleicht habe ich ein bisschen Schuld gehabt. Dann könnte ich mir das vielleicht erklären, und es ist ein Versuch, sich dieses Unerklärliche, was einem da passiert ist, zu erklären. Und das passiert ganz, ganz häufig, dass man dann versucht, irgendwie auch bei sich selbst den Fehler zu suchen. Ganz oft kommt das auch vor bei Kindern, die auch emotionalen Missbrauch erlebt haben oder auch körperlichen Missbrauch, dass sie da auch versuchen, halt die Eltern in den Schutz zu nehmen irgendwie und die Schuld bei sich suchen und sagen, okay, naja, ich habe was falsch gemacht oder wahrscheinlich habe ich mich falsch verhalten oder ich war nicht gut genug. Bei Kindern, finde ich, macht es fast noch mehr Sinn, dass, weil man als Kind ja auf seine Eltern angewiesen ist zum Überleben, und da kann ja nicht der diejenige Bezugsperson,
die dich schützen soll und
ja, vor allem die ich brauche, um zu überleben, die kann nicht schuld sein. Und deshalb suche ich es ganz, ganz oft bei mir. Und dann kommt dann natürlich auch diese Scham dazu, dass ich mich schäme, dass ich was falsch gemacht habe. Und es ist ja, also es ist verständlich, aber hat nichts mit der Realität zu tun. Ganz, ganz wichtig.
Ganz, ganz wichtig, das zu betonen.
Schuld ist immer der Täter.
Ja.
Immer.
1000 Rufzeichen dahinter.
Du bist nicht allein.
Ich freue mich sehr. Wir haben nämlich jetzt einen Studiogast. Die liebe Theresa ist bei uns, wird ihre Geschichte mit uns teilen. Aber wir verzerren die Stimme und machen das Ganze anonym. Der Name ist geändert, deshalb Theresa.
Und ganz wichtig finde ich, also danke für die Triggerwarnung auch. Wichtig finde ich, dass wir auf kronehit.at und auf unserem Insta-Account auch noch viele Ansprechtelefonnummern, wo man sich hinwenden kann, zusammengestellt haben, zusammengesucht haben für dich. Und wichtig für mich vielleicht auch noch vorab zu sagen, uns geht's heute wirklich darum in der Sendung, nicht darüber zu sprechen, was da genau passiert ist, sondern es geht uns heute darum, darüber zu sprechen, was das für Auswirkungen für Opfer haben kann, denen Gewalt angetan wurde, in welcher Form auch immer. Und deshalb freue ich mich sehr, dass die Theresa den Mut hat und zu uns gekommen ist und uns jetzt erzählt, wie das denn für sie war, nachdem sowas passiert ist. Schönen guten Abend, liebe Theresa. Schön, dass du da bist.
Hallo, schönen guten Abend.
Wann ist dir was passiert und wie ist es dann weitergegangen?
Das ist schon relativ lang her, über 10 Jahre. Ich war damals sehr, sehr jung, also gerade volljährig. Mir ist so das Schlimmste passiert, was einem passieren kann. Ich spreche es nicht gern aus, aber man kann sich's denken. Und ja, es war ganz, ganz heftig. Und ich habe auch erst vor ein paar Jahren es geschafft, mit ganz, ganz viel Therapie überhaupt darüber sprechen zu können.
Das heißt, dir ist das vor 10 Jahren passiert und dann war jahrelang einmal gar nichts? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nein, also es war so, dass es von Anfang an sehr, sehr präsent war und eigentlich immer da war. Und es ist aber gleichzeitig so, dass man, wenn man sowas erlebt, meist so perplex, wie wenn man einen Autounfall hat zum Beispiel. Das passiert so innerhalb von kürzester Zeit und denkt man sich, wow. Was ist gerade passiert? Und man kann das überhaupt nicht verarbeiten, was da jetzt passiert ist, ob das real ist oder nicht. Also ich bin währenddessen eingefroren, wie du vorher schon erwähnt hast. Und danach habe ich mich versucht, jemandem anzuvertrauen. Derjenige hat das abgetan. Und dann war so für mich, okay, ich bilde mir das ein. Das ist nie passiert, das ist nie passiert, das ist nie passiert.
Okay, das heißt, du hast dann selbst daran gezweifelt, dass das überhaupt passiert ist?
Ja, sagen wir so, ich habe es mir so lang eingeredet, bis ich irgendwann dachte, es ist nur noch ein Albtraum, den ich immer habe, wenn ich, sobald ich die Augen zumache, habe ich es wieder erlebt und dachte mir immer, das ist einfach, ich habe eine blühende Fantasie. Es ist aber nicht so, dass ich mir das einfach so gedacht habe, sondern es war wirklich jahrelang Einreden und auch ganz viel Schuld und Schamgefühl. Ich hatte halt das Gefühl, ich muss weiter funktionieren. Es darf keiner mitbekommen, dass mir das passiert ist. Und ich habe vor allem halt mich selber dafür verantwortlich gemacht. Und das hat halt geholfen, es zu verbergen und irgendwie eine Art Antwort dazu finden. Und war dann auch sehr schlecht zu mir selber und habe lang gebraucht, bis ich es dann wirklich sozusagen geglaubt habe, dass es nicht passiert ist, obwohl es natürlich immer da war.
Wenn einem sowas passiert, dann stelle ich mir vor, ist nichts mehr wie vorher und es ist einfach jeden Tag präsent, oder? Also wie ist das? Kann man ja nicht mehr abstellen.
Ja, es ist wirklich schwer zu beschreiben. Ich habe das letztens in einer Doku gesehen und fand den Satz so passend. Da wurde gesagt, Gewalt an Frauen und vor allem sexueller Missbrauch, ohne das jetzt zu werten, ist wie Mord, weil die Person, die es vorher gab, gibt's nicht mehr. Und so ist es auch. Also ich bin dort als Mensch reingegangen und gefühlt als eine Hülle rausgegangen und bin, wenn ich ehrlich bin, bis heute jeden Tag daran, diese Form wieder zu fühlen, aber es ist sehr schwierig.
Jetzt bist du, hast du gesagt, seit vielen, vielen Jahren auch schon in therapeutischer Begleitung und fühlst dich da auch gut aufgehoben. Wie lang hat es überhaupt gedauert, bis du das in der Therapie dann überhaupt ansprechen hast können? Oder ist das der Grund gewesen, warum du in Therapie gegangen bist?
Ich bin eigentlich aus einem anderen Grund in die Therapie gegangen und man merkt das bei mir so nicht, weil ich gehe so eigentlich sehr auf Menschen zu. In Wahrheit bin ich aber sehr, sehr schüchtern bzw. unsicher und brauche sehr lange, bis ich Menschen vertraue. Und wenn ich ihnen vertraue, dann ist das auch sehr fragil. Also es darf dann kaum irgendwie erschüttert werden. Das ist leider auch aufgrund des Übergriffs so und macht es manchmal sehr schwierig. Und auf jeden Fall war ich echt viel in Therapie und habe sehr viel gearbeitet. Und ich glaube, erst nach 2 Jahren wöchentlicher Therapie war ich dann so weit. Ich kann mich noch erinnern, es hat mich so viel Überwindung gekostet und ich habe es monatelang geprobt und mich aber gleichzeitig nicht getraut, es auszusprechen, weil in dem Moment, wo man es ausspricht, wird es sozusagen real. Dann kann man sich nicht länger einreden, das ist nicht passiert. Und der Satz war, mir ist da was passiert. Und das war der first step. Und das überhaupt mich zu trauen, hat mir wirklich schlaflose Nächte bereitet und mich komplett fertig gemacht. Wenn man einen guten Therapeuten hat, arbeitet man dann Schritt für Schritt, dass man immer mehr darüber reden kann. Das hat aber jetzt noch einmal gute 4 Jahre gedauert.
Du bist nicht allein.
Daniel, du hast eine Frage.
Ich habe viele, viele Fragen und aber zuerst einmal ein Lob an die Theresa, ja, weil ich finde, dass sie das also eindrucksvoll schildert und einen guten Einblick auch gibt in, was das wirklich für Opfer bedeutet, wenn sowas passiert, weil man das ja selten mitbekommt und es aber so, so wichtig ist, weil es sehr, sehr viel Leiden und Leidensdruck auslöst. Und meine Frage ist, oder meine Frage, was ich gerne mit dir gemeinsam, Theresa, besprechen würde, du hast ja dann auch eine posttraumatische Belastungsstörung logischerweise gehabt. Und jetzt würde ich gerne wissen, also die Diagnosekriterien wären jetzt rein nach Lehrbuch, wären Wiedererleben, das heißt immer wieder so Flashbacks oder Gedanken, Intrusionen zu haben, dann Vermeidung, viele Sachen nicht machen, die vielleicht irgendwie im Zusammenhang stehen könnten oder die dich daran erinnern könnten. Und das dritte Kriterium ist dann so ein Hyperarousal oder so eine Übererregtheit, sagt man dazu. Das heißt, und das kann ich auch voll nachvollziehen, wenn einem so etwas passiert ist, dass man permanent auf 180 ist, Angst hat, dass das wieder passieren kann, dass man Einschlaf- und Durchschlafstörungen hat, dass man nicht sich konzentrieren kann, dass man permanent so eine Unruhe fühlt. Und jetzt wollte ich einfach dich fragen, nachdem wir da jemanden haben, der das leider erlebt hat, wie ist das wirklich?
Theresa?
Es ist schwer zu beschreiben. Ich glaube, am besten kann man es beschreiben, dass es sich wie ein Doppelleben anfühlt. Weil auf der einen Seite habe ich versucht, um jeden Preis nach außen nicht zu zeigen, wie es mir geht und dass ich in Wahrheit ein Schatten meiner selbst bin und nicht mehr, man stellt dann halt alles in Frage, was ist gut, was ist böse. Jeder Mensch ist potenziell mal, fragt man sich, was könnte mir der antun? Man versucht nicht allein in Räumen zu sein mit jemandem, das beginnt bei so Sachen wie, weiß ich nicht, einen Aufzug. Wenn ich irgendwo mit dem Aufzug fahren musste und da ist ein Mann eingestiegen, das war für mich extrem stressig, weil ich mir gedacht habe, scheiße, ich bin dem ausgeliefert, ich gehe die Wände hoch, ich zug aus. Da muss man dazu sagen, dass das alles ohne Behandlung war. Gleichzeitig habe ich natürlich versucht, dieses Bild aufrecht zu erhalten und das ist so, man kann sich das nicht vorstellen, das ist so unglaublich anstrengend und kostet einem so unfassbar viel Kraft. Und bei mir war es, beziehungsweise ist es leider bis heute auch noch so, dass ich, vor allem wenn ich meine Augen schließe, sehe ich diese Bilder wieder, also vor allem ein spezielles Bild und ich merke, wenn es mir psychisch nicht gut geht, also abgesehen davon, dann habe ich auch so richtig, dass ich das spüre, also dass ich die Nähe von diesem Menschen spüre und Berührungen spüre und das ist ziemlich heftig, wenn man versucht zu schlafen, um am nächsten Tag arbeiten zu können. Und ja, also es ist so, ich glaube, für mich war es halt so dieses Doppelleben-Gefühl. Ich habe jetzt das erste Mal das Gefühl, wo ich so weit bin, darüber zu reden, dass ich so ein bisschen diese zwei Leben oder diese zwei Versionen meiner selbst sich anfangen zu verbinden.
Das, was du da so eindrucksvoll und leider Gottes auch leidvoll beschreibst, ist ganz häufig bei einer posttraumatischen Belastungsstörung, dass ja das Gemeine ist, dass man da immer wieder in dieser Situation, die ja ohnehin schrecklich und unaushaltbar gewesen ist, immer wieder gefangen ist. Wie hast du es geschafft, das dann da auszusteigen?
Es ist ganz, ganz schwierig, wenn man das mal anfängt zu bearbeiten, dann kommt halt irgendwann noch sehr viel Wut und Ärger, wenn man sich denkt, dieser Mensch hat einen in Wahrheit, also in meinem Fall war es 100% so, dass ich einfach als Spielzeug benutzt wurde und es ging weder um meine Person, es ging einfach nur darum, ein Bedürfnis zu befriedigen. Ich glaube, es war nicht mal ein Bedürfnis, es ist einfach nur eine kranke Fantasie. Und ich war halt einfach da und das hilft bis zu einem gewissen Grad zu sagen, das hat nichts mit mir zu tun, weil man so ein bisschen auf Distanz bringt. Gleichzeitig denkt man sich, warum ich? Kann dieser, Entschuldigung, Idiot nicht anders damit umgehen? Und muss ich jahrelang in Psychotherapie gehen und wirklich psychisch sehr krank werden, weil damit der einmal sich gut fühlt? Und das ist dann ganz schwierig, weil man natürlich auch wir in einem Rechtsstaat leben und man kann jemanden nicht einfach beschimpfen oder in die Öffentlichkeit gehen und sagen, er hat mir das angetan. Das ist halt auch sehr, sehr schwierig und da gibt es sehr viel Wut. Es hat mir dann irgendwann geholfen, wirklich viel Traumatherapie zu machen, wo man das immer wieder wiederholt, weil, was ich nicht wusste, das kannst du sicher besser erklären, ist, dass wenn man immer wieder das erzählt, dass man es ein bisschen verarbeitet. Eben heute kann ich schon eigentlich relativ gut erzählen, ohne in Tränen auszubrechen und sich dann auch irgendwann, mir hat sehr geholfen, mich mit anderen Betroffenen zu vernetzen.
Ich bekomme selber so eine Wut, wenn ich sowas höre und denke mir auch, das ist einfach so ungerecht, dass du das durchmachen musst, dass dich das einfach so jeden Tag und für immer begleitet, dass da jahrelange Therapie dran hängt und wie du zuerst schon gesagt hast, dass irgendwie in dem Moment ein Teil von einem so stirbt einfach. Oder ja.
Ja, es ist wirklich schlimm, was da angetan wird in eigentlich ganz kurzer Zeit. Und deshalb finde ich so großartig, dass du heute, Theresa, zu uns gekommen bist.
So stark.
Und das auch offen darüber sprechen kannst, dass da vielleicht auch ein bisschen Bewusstsein dafür geschaffen wird. Jetzt nicht bei den Tätern, aber in der Gesellschaft allgemein, also auch bei den Tätern im besten Fall, aber in der Gesellschaft allgemein, was das heißt. Und weil man da oft, glaube ich, schneller mal irgendwie ein Urteil fällt, auch über jemanden, dem sowas passiert ist und das vielleicht nicht so ernst nimmt. Und deshalb finde ich es großartig, dass wir heute darüber sprechen, was du vorher angesprochen hast, über die Therapie, wie das funktioniert, werden wir heute noch ausführlich sprechen.
Genau.
Und ganz, ganz wichtig, glaube ich auch, einen kleinen Teaser, heißt das im Radio, glaube ich, Melde, oder? Also schon so Vorschau.
Vorschau wie im Fernsehen.
Okay, danke, ja, habe ich was gelernt.
Teaser, passt gut.
Vorschau auf die nächste Woche, weil nächste Woche haben wir bei uns das Thema, was kann ich denn machen ganz konkret, wenn mir sowas passiert und wie geht's dann weiter? Du hast es vorher schon ein bisschen angesprochen, wir leben in einem Rechtsstaat. Das hat viele Vorteile, finde ich, aber kann in solchen Fällen, wo sich das dann als Opfersicht halt extremst ungerecht anfühlt, auch Nachteile haben oder gefühlt halt Nachteile und hat wahrscheinlich auch Nachteile. Und darüber wollen wir aber nächste Woche sprechen. Theresa, ich danke dir, dass du vorbeigekommen bist, dass wir vielleicht nächste Woche auch noch ein bisschen von deinem Erfahrungsschatz profitieren können und dass wir dann noch ein bisschen darüber plaudern können, was ist denn, wenn ich dann so weit bin, dass ich das drüber sprechen kann und mir auch Hilfe holen kann, was man dann machen kann. Aber eine Abschlussfrage habe ich noch, eine letzte. Was hättest du irgendetwas braucht von deinem Umfeld? Oder ist es da besser, dass man dich da alleine lässt? Oder gibt es irgendetwas, was man vielleicht auch Freundinnen oder Freunden, Bekannten mitgeben könnte, die da das Gefühl haben, dass da vielleicht was passiert ist, man sich nicht öffnet? Macht es Sinn, irgendwie dich, oder hätte es Sinn gemacht, dich an der Hand zu nehmen und irgendwo hinzuzerren, weil du es selber nicht geschafft hättest? Oder ja, wie, was hättest du gebraucht?
Puh, das ist schwierig. Grundsätzlich, man macht ja alles, und das weiß ich inzwischen nicht nur von mir, sondern auch von anderen Betroffenen, man macht ja alles, dass das niemand mitbekommt, weil man sich extrem dafür schämt. Man fühlt sich so schmutzig und so grausig und so benutzt, dass man versucht, das eben, so wie ich gesagt habe, es ist so ein Doppelleben, man versucht das so komplett abzukapseln. Ich glaube, das, was für mich am wichtigsten war und ist, ist, dass denen ich es gesagt habe, haben unterschiedlich reagiert. Zum einen gibt es ganz tolle Menschen, die das sehr unterstützend sind und die das auch sehr feinfühlig wahrnehmen, dass das halt, das ist halt eben etwas, was nicht schwarz oder weiß ist. Man kann nicht sagen, ja, das ist gut, ich unterstütze dich oder geh jetzt in Therapie, weil das ist so viel, da braucht so viel mehr Feingefühl und ganz oft auch Zeit. Also oft habe ich was besprochen oder jemanden, nicht oft, aber ab und an, der mir nahe ist, erzählt. Und dann musste das bei mir 3-4 Wochen nachwirken, bis ich mich das nächste Mal getraut habe, überhaupt darüber zu sprechen. Und ich glaube, das ist eins der wichtigsten Dinge, weil ich eben auch das Gegenteil erlebt habe, ist, keinen Druck zu machen. Also, wenn sich jemand einem anvertraut mit so etwas, nicht, du musst eine Anzeige machen, du musst dorthin gehen, du musst mit jemandem darüber reden, sondern ich würde immer schauen, dass man das als gar nicht nur Angebot, sondern bitte ein bisschen formuliert, dass man sagt, ich bitte dich, wenn du soweit bist, sag's mir und ich kümmere mich darum. Ich besorge dir einen Therapeuten, ich gehe mit dir zur Polizei, ich gehe mit dir zu einem Opferschutzverein. Das wäre am besten. Es ist halt leider so, dass oft, ich habe bei mir gelernt, viele Menschen haben so ein bisschen das Bedürfnis wegzuschauen, sobald man es ihnen erzählt, so als was halt leider wieder sehr bestätigt, dieses Gefühl, grauslich zu sein oder benutzt zu sein, weil viele dann noch zu mir gesagt haben, ich halte das nicht aus, das ist zu heftig, wo ich mir dann denke, okay, du hast keine Ahnung, wie schwierig das ist, mich anzuvertrauen und wie heftig es für mich ist, aber gut zu wissen. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist echt so, es bestätigt halt das, was man sich immer einredet, wenn jemand so reagiert.
Du bist nicht allein.
Ich finde das ganz, ganz stark und ganz toll, dass wir jetzt einen zweiten Studiogast bei uns haben, nämlich die liebe Diana.
Hi.
Hi Diana.
Hi.
Und ich muss vorneweg sagen, ich finde es so cool, irgendwie, auch wenn das Thema heute so schwer und auch so wichtig ist, wie du da reingekommen bist bei uns ins Studio, hast du einfach viel, viel Freude und Sonnenschein irgendwie in das finstere Studio gebracht. Das,
also so finster finde ich sie nicht, aber...
Naja, draußen halt schon finster, weil es schon relativ spät ist.
Ja, voll. Nein, das freut mich auch sehr, hier zu sein.
Aber das war wahrscheinlich nicht immer so, weil das Thema der Sendung heute ist PTBS, posttraumatische Belastungsstörung, und du bist selbst betroffen. Magst du mal erzählen, wie es dir, nicht was, sondern wie es dir ergangen ist?
Ja, also ich habe 2019 war ich selbst Opfer, beziehungsweise lieber sage ich mittlerweile Überlebende eines sexuellen Übergriffs. Und daraus resultierend habe ich dann eine PTBS, also eine posttraumatische Belastungsstörung, entwickelt. Mhm. Und naja, also gut ist mir auf jeden Fall nicht gegangen. Also ich hatte sehr, sehr starke Symptome und die stärksten waren auf jeden Fall dieses ganze Erlebte nochmal immer wieder zu erleben aufgrund von Flashbacks und den ganzen Alltag quasi eigentlich nur damit irgendwie in den Gedanken bestreiten zu können. Also ich...
Ich muss jetzt ein bisschen eine Verständnisfrage auch für alle, weil jeder, der das noch nicht hatte, kann sich das wahrscheinlich sehr, sehr schwer vorstellen. Das ist aber ein Flashback, ist nicht einfach so, ich erinnere mich, da war mal was Schlimmes, sondern das ist so, als ob man es wieder, ob man wieder in der Situation drinnen wäre, oder?
Ja, also bei mir war es schon so, dass ich eigentlich nur Gedankensprünge hatte. Also ich habe an was ganz Normales gedacht oder habe meinen Alltag ganz normal bestritten und plötzlich hat es Klick gemacht und es kam einfach wieder diese Flashbacks zurück, die dann eben natürlich mit extremer Angst und Unruhe mitgekommen sind. Also man fühlt sich dann wieder so, als wäre man in dieser Situation, und diese Situation war einfach keine schöne. Mhm. Man fühlt sich hilflos, man fühlt sich genau eigentlich so wieder wie in dieser Situation. Und das, wenn man es mehrmals am Tag passiert,
Wahnsinn, ja,
kann man eigentlich gar nicht mehr normal arbeiten oder normal leben.
Ich wollte gerade sagen, weil das kommt ja auch aus dem Nichts.
Das wollte ich auch fragen. Kommt das einfach oder gibt es da so einen Trigger oder irgendwas, was dich erinnert, oder ist das so aus dem Nichts dann da?
Es kann beides sein. Also bei mir war es auch so, dass beides der Fall war. Also teilweise wirklich aus dem Nichts, ohne irgendeinen Zusammenhang, aber natürlich auch oft mit Triggern begleitet. Also zum Beispiel, wenn es um den Ort ging, das war zum Beispiel damals bei mir in meiner Wohnung, was das Ganze noch schlimmer gemacht hat,
okay, ja,
weil es dann einfach jedes Mal, wenn ich die Wohnungstür zugesperrt habe, habe ich mich direkt daran erinnert. Also es ist beides. Es kann auch immer eben mit Triggern kommen, aber es kann natürlich auch, ich bin gesessen, ich habe mein Müsli gegessen und plötzlich hat es zack gemacht und ich habe einen Heulkrampf bekommen und habe hyperventiliert, weil ich wieder gedacht habe, dass mir das gerade wieder passiert.
Das heißt, das ist wirklich so, als wärst du da, das kann man sich so schwer vorstellen tatsächlich, weil wir alle haben wahrscheinlich Erinnerungen, wo wir sagen, okay, das war keine schöne Erinnerung und da ist irgendwas passiert, aber das ist ja ganz eine andere Qualität. Also das ist ja, ich bin auf einmal wirklich wieder in dieser Szene drinnen und fühle das und habe die Gefühle, die ich damals hatte, und wow.
Wie kommt man da wieder raus?
Es ist, glaube ich, ganz schwierig irgendwie erst recht, das kommt auch immer drauf an, ob man jetzt, zum Beispiel, wenn ich in der U-Bahn gesessen bin, ja, oder wenn viele Leute um mich herum waren, da hat man sich, sag ich jetzt mal unter Anführungszeichen, ein bisschen besser zusammenreißen können, beziehungsweise die Umstände haben es dann ein bisschen leichter gemacht, dass man sich schneller beruhigt zum Beispiel. Oder wenn ich mit besten Freunden war, die wussten Bescheid, die haben mir helfen können. Wenn man alleine zu Hause ist, eben zum Beispiel eben auch diesen Trigger mit, wo das stattgefunden hat, da hat, ist es extrem schwierig, sich zu beruhigen. Mir haben dann so Atemübungen, die ich mit meiner Psychologin durchgemacht habe, dann geholfen. Mhm. Es gibt auch andere, die dann wirklich Medikamente brauchen in solchen Situationen, weil sie sich gar nicht mehr beruhigen können. Mhm. Es kommt aber immer auf die Person drauf an und auch wie man dann quasi weitermachen möchte. Also es ist schwierig zu pauschalisieren und schwierig irgendwie zu verallgemeinern.
Das ist jetzt 5 Jahre her, 2019 hast du gesagt. Ja. Wie geht's dir jetzt, 5 Jahre später?
Gut.
Okay.
Also mir geht's viel, viel besser natürlich als damals, aber es ist schon etwas, was mich auch trotzdem begleitet. Also ich bin offiziell auch geheilt laut meinen Ärzten und bin quasi nicht mehr in einer PTBS drinnen. Ich merke aber schon, dass es extreme Auswirkungen trotzdem, dass es 5 Jahre her ist, auf heute noch hat. Also ich merke oft, dass ich zum Beispiel sehr nervös bin in manchen Situationen und sehr unsicher, obwohl ich eigentlich ein sehr selbstsicherer Mensch bin und sehr selbstbewusst bin.
Das hätte ich jetzt auch auf den ersten Blick irgendwie
ja,
so.
Harte so Schale, weicher Kern auf gut Deutsch. Aber eben bei mir, also es ist ja generell so, PTBS ist theoretisch heilbar, kann sich aber eben auch chronisch auswirken und Charaktereigenschaften verändern. Und genau das war bei mir der Fall oder ist bei mir der Fall, dass ich eben sehr, sehr, sehr viel nervös bin und erst recht eben, was gewisse Situationen betrifft, dass ich die überhaupt ganz meide, beziehungsweise mich da vollkommen verändert habe vom Wesen.
Mhm. Das ist jetzt 5 Jahre her. Warst du in diesen 5 Jahren irgendwie arbeitsfähig oder hast du da unter Anführungszeichen normales Leben führen können?
Am Anfang habe ich gearbeitet, fast Vollzeit, also um die 30 bis 33 Stunden.
Mhm.
Aber das war mittlerweile, weiß ich, dass das eher so daran gelegen ist, dass ich das konnte, weil ich alles weggeschoben habe und irgendwie einfach nur funktioniert habe. Also ich habe funktioniert für mich und dass das irgendwie klappt, aber es hat mir überhaupt nicht gut getan. Ich war dann auch fast 2,5 Jahre arbeitslos und arbeitssuchend, habe in der Zeit halt Weiterbildungen gemacht, aber Vollzeit arbeiten gehen zu können, das wäre nicht möglich gewesen. Ich habe auch eine arbeitsmedizinische Untersuchung gemacht und die haben das auch bestätigt, dass sie gesagt haben, das ist eigentlich unmöglich für mich gewesen. Mittlerweile hat sich das Gott sei Dank geändert. Ich bin jetzt seit Januar in Ausbildung, Vollzeit.
Cool.
Bin super happy darüber.
Oh, cool.
Und ja.
Ich finde, das hat man halt so oft gar nicht so am Schirm, weil da passiert diese schreckliche Tat und das dauert verhältnismäßig kurz, gefühlt wahrscheinlich ewig. Und dann ist man aber Jahre wirklich am Boden. Also ich finde das so heftig, also deshalb finde ich so gut, dass wir heute über dieses Thema reden, weil ich glaube, das hat man so oft nicht am Schirm, was das für Auswirkungen haben kann.
Nämlich, wie du sagst, dass sich Charaktereigenschaften ändern, dass sich ja alles einfach verändert. Wann hast du dir Hilfe geholt? Das stelle ich mir ja auch extrem schwer vor, das mal so zu begreifen, was passiert ist. Also, weil du ja zuerst meintest, du warst in Therapie oder bist.
Ja, ich bin jetzt seit 2 Jahren in Psychotherapie. Mhm. Bin noch sehr, sehr happy und ich werde das jetzt auf jeden Fall auch weiterhin machen und bin sehr glücklich, dass ich da einen Platz gefunden habe und eine super Psychotherapeutin gefunden habe, wo das passt. Direkt damals nach der Tat bin ich betreut worden von einer Organisation, die heißt der Frauennotruf. Die haben mir quasi auch psychologische Hilfe zur Verfügung gestellt. Ich habe das aber alles da zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz realisiert, weswegen quasi dran arbeiten auch einfach nicht möglich war. Und
das heißt, da ist man in so einem Verdrängungsmodus, also dass man sagt, okay, das darf jetzt gar nicht sein?
Ja, oder? Verdrängung würde ich vielleicht nicht so ganz sagen. Ich habe schon realisiert und ich habe schon theoretisch zugelassen, aber mein Körper hat halt quasi, oder meine Psyche hat mich selber schützen wollen.
So in Trance irgendwie? Oder
genau, und hat gewiss, also hat das nur bis zu einem gewissen Grad zugelassen, dass ich darüber überhaupt nachdenke. Und das geht halt natürlich nicht. Das ist genauso wie wenn ich mir mein Bein breche, ich kann nicht einmal nur zur Physiotherapie gehen und dann hoffen, dass es dann besser wird, sondern ich muss das durchziehen. Und das war halt zum Beispiel am Anfang überhaupt nicht möglich.
Das erlebe ich ganz häufig in meiner Praxis als Psychotherapeut, dass es unglaublich ist, wie lange manche Menschen das weg können oder halt funktionieren. Also gibt es manchmal, wo 20, 30 Jahre vergangen sind tatsächlich und die dann als Ablenkung vielleicht ganz, ganz viel gearbeitet haben oder sich immer was und überfordert haben und abgelenkt haben und dann irgendwann einmal nach 20, 30 Jahren kommt das wieder. Also ich finde das beeindruckend und gleichzeitig erschreckend, dass das funktioniert bei uns Menschen.
Ja, das sehe ich auch so.
Du bist nicht allein.
Das klingt jetzt alles, weil Happy End irgendwie oder weiß ich nicht, aber so ein Halbmittel-Happy End. Aber ich glaube, man darf das nicht verharmlosen, weil ich kann mir schon vorstellen, das ist jetzt nicht sowas wie eine Grippe, die man nebenbei hat. Also das ist schon existenzgefährdend, oder?
Extrem. Also ich habe mit einer Freundin auch drüber geredet einmal und die hat ein ganz gutes Beispiel gebracht. Ist recht was gesellschaftlich, wenn man über die Gesellschaft so nachdenkt. Wenn ich mir meine beiden Beine brechen würde und dann wirklich, das würde ja Monate, Jahre dauern, bis ich überhaupt wieder fähig wäre. Und wahrscheinlich könnte ich wenn ich mir beide Beine breche, nicht mehr irgendeinem Job nachgehen, wo ich körperlich wirklich da sein muss. Und da ist es aber so, dass man da gar nicht so drüber nachdenkt oder sich denkt, ja, okay, ist schon schlimm für die Person, aber man kann ja was anderes machen. Was soll man denn machen bei der Psyche? Die Psyche brauchst du überall. Du musst immer irgendwie psychisch fit sein. Die muss immer irgendwie funktionieren. Wenn ich jetzt meinen Arm einfach nicht mehr bewegen kann, dann kann ich vielleicht was anderes machen oder kann irgendeinen anderen Job nachgehen oder mir was anderes suchen. Aber mit der Psyche, da kannst du theoretisch nichts mehr tun danach.
Naja, ist ein der essentielle Teil von einem selbst. Also ich denke gerade darüber nach. Ohne das geht's halt nicht. Ja. Ich finde es großartig, wie du dich da rauskämpfst. Was hat sich nachhaltig für dich verändert?
Gute Frage.
Ich würde gern punkto Menschen vertrauen. Kannst du das?
Ich lerne es gerade wieder. Ich bin auf jeden Fall nicht so, dass ich sage, ich vertraue niemanden und habe so einen Grund, nicht
Misstrauen quasi,
genau. Das ist überhaupt nicht so. Es war eine Zeit lang schon so. Aber ich bin natürlich viel vorsichtiger jetzt und ich bin erst recht, was sag ich jetzt mal, intimere Beziehungen betrifft, ist es ganz, ganz schwierig, an mich ranzukommen. Was einerseits natürlich gut ist, weil ich einfach die Chance minimiere, dass ich da verletzt werde. Andererseits ist es natürlich blöd, jemandem nicht die Chance geben zu können, nur weil mir etwas passiert ist. Also es ist schwierig, so einen Mittelgrad zu finden und das ist auch etwas, wo ich wahrscheinlich ein ganzes Leben lang noch daran arbeiten muss. Aber wichtig ist, dass man dran arbeitet und dass man das selbst auch einschätzt, was man denn haben möchte. Und mir ist es halt wichtig, erst recht in meinem Job mit vielen Menschen, einfach den Leuten auch Vertrauen geben zu können, damit sie mir auch vertrauen. Und deswegen möchte ich auf jeden Fall dran arbeiten. Aber es ist halt sehr, sehr schwierig.
Zwei Sachen möchte ich wissen von dir. Erstens, du hast einen eigenen Insta-Account, wo du auch über dieses Thema sprichst.
Genau.
Wo finde ich den?
Auf Instagram.
Ja, und wie heißt der?
Daniel, der alte Profi.
Ja, genau, wie heißt der?
Der heißt Die eine Diana und ich habe da auch sehr viele Empfehlungen von Organisationen oder auch von Stellen, wo man sich psychotherapeutische Hilfe suchen kann, die zum Beispiel auch auf Kassenfinanzierung möglich ist, weil eben oftmals, oder ich habe es auch selber mitbekommen, es ist teilweise fast nicht leistbar, sich psychologische oder psychotherapeutische Hilfe zu suchen und zu finden. Mhm. Deswegen habe ich da ganz viele Stellen gepostet. Es gibt auch sehr viel Infos zu anderen Sachen. Also
voll cool.
Die Melle hat den
gleich
schon
folgen.
Raus.
Ja,
und wir werden natürlich verlinken auch.
Gespräch. Spaß.
Genau, wir werden es natürlich auch verlinken, sowohl
super
auf Krone.at als auch
machst.
Auf unserem Insta-Account. Und die zweite Sache, die ich gerne wissen würde von dir, ist, du als Betroffene, die das durchlebt hat und noch durchlebt zum Teil, gibt's irgendetwas, was du dir von der Gesellschaft also wünschst, was wir alle verändern könnten, damit das vielleicht ein bisschen leichter, besser wird oder gar nicht passiert?
Also ich glaube, gar nicht passiert, das wär ein absolutes Wunder und etwas absolut Tolles, was halt leider aber nicht wirklich möglich sein wird. Grundsätzlich bin ich der Mensch, der sehr, sehr darauf pocht, dass man zuerst nachfragt und darüber redet. Das ist das A und O. Und dass die Gesellschaft auch ein bisschen, sag ich jetzt mal, mehr Awareness schafft, dass man nicht gleich davon ausgeht, dass etwas nicht sein kann, nur wenn man es selber vielleicht nicht erlebt hat, dass man sich da ein bisschen informiert, dass man darüber redet, dass man schaut, wie es einer Person eben auch geht. Also ich habe oft selber auch miterlebt, die Freunde von mir, die fragen trotzdem oft nach, auch wenn sie nicht wissen, um was es geht, beziehungsweise sie nicht verstehen, wie sich das für mich anfühlt, sie versuchen es wenigstens nachzuvollziehen. Und das ist etwas, was sehr, ja, noch am Stocken ist in unserer Gesellschaft generell und was eigentlich sehr, sehr wichtig wäre.
Das heißt wirklich nachfragen, wenn ich was nicht verstehe.
Ja.
Verstehe ich das richtig und nicht, okay, ich kann mir das nicht vorstellen, also gibt's es nicht.
Genau. Generell nachfragen, zu sagen, also irgendwie davon auszugehen, dass etwas nicht da ist, nur wenn man selber
nicht wegzuschauen.
Genau.
Und
einfach nachzuhaken und zu sagen, kannst du mir das oder möchtest du mir das erklären, möchtest du mir sagen, wie du dich fühlst, weil ich kann mir das nicht vorstellen, ich habe mich noch nie so gefühlt. Allein das kann schon sehr, sehr, sehr viel helfen.
Ich gehe mal davon aus, dass du das vorher wahrscheinlich auch nicht für dich vorstellbar gehabt hast, wie es einem gehen kann, oder? Wenn
ja,
einem sowas passiert, oder?
Ich glaube, das ist. Ehrlich gestehen, ich bin eine Person gewesen, die sich immer da schon sehr in diese Materie reingelesen hat.
Okay.
Und ich war schon immer eine Person, die das sehr auch für Frauenrechte quasi gekämpft hat. Deswegen kommt halt leider eins in einem meistens.
Ja.
Aber klar, man kann sich's einfach nicht vorstellen, aber nur wenn man sich was nicht vorstellen kann, heißt es nicht, dass es nicht da ist.
Und deshalb ist es so stark, dass du drüber redest, so wie du gesagt hast, nachfragen und drüber reden und jetzt ganz vielen anderen Menschen irgendwie so zeigst, ja, das passiert einfach und auch irgendwie Mut und Hoffnung gibst.
Ja, danke, dass ihr da auch eine Plattform dafür schafft. Das
auch
ist ganz
oder vielen,
wichtig.
Die Angst nimmst, nachzufragen. Ich finde, da hat man manchmal auch so eine Scheu davor, gerade wenn
man hat schon Angst, irgendwie was Falsches zu sagen,
genau,
oder was zu triggern. Bei Themen, glaube ich, die man selber nicht versteht, denkt man sich, oh Gott, ich will die Person nicht noch mehr verletzen oder irgendwie eine dumme Frage stellen. Und deshalb, glaube ich, fragen viele gar nicht nach.
Ja, aber da kann man eben auch wieder fragen. Also fragen ist das A und O.
Fragen,
ist das jetzt eine dumme Frage? Könnte ich dann fragen, ja?
Ja, okay, genau, wenn man das sagt, weil dann geht man ja auch nicht von etwas aus, sondern man gibt der anderen Person die Chance, selber zu entscheiden, ob sie diese Frage überhaupt hören möchte, ob sie beantworten möchte, ob das gut ist jetzt gerade. Immer dieses Nachfragen, es klingt so banal und es klingt so blöd irgendwie auf gut
Deutsch.
Überhaupt aber
nicht, aber
es ist einfach so, wenn mich jemand fragt, hey, darf ich dich dazu was fragen? Allein das gibt mir schon ein sicheres Gefühl und irgendwie so ein Gefühl von, okay, passt, die Person respektiert mich auch. Und das ist ganz wichtig. Wenn mir jetzt jemand direkt was raushaut zu meiner Geschichte oder so, denke ich mir natürlich, ich rede gerne darüber. Aber es gibt andere Menschen, die können noch nicht so offen wie ich zum Beispiel darüber reden. Und da ist es natürlich schon ein Triggerpunkt. Wenn man aber da steht und sagt, hey, ich habe das mitbekommen oder ich merke, dass es dir nicht so gut geht, dürfte ich dich dazu was fragen? Da gibt man der Person eben die Chance zu sagen, hey, nein, ich möchte nicht darüber reden oder ich möchte darüber reden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also fragen, fragen, fragen.
Und dann respektieren, was der andere sagt.
Genau, das ist Punkt
und
Nummer zwei.
Den halt ernst nehmen tatsächlich.
Genau, auch ganz wichtig, ja.
Voll cool.
Richtig, ja.
Das wieder nehmen wir mit. Wieder
was gelernt, auf jeden Fall.
Na, es ist schon so, ich finde, ich habe schon so das Gefühl, also jetzt aus meiner Sicht natürlich, ich habe meinen Job, sind solche Fragen zu stellen als Psychotherapeut, aber ich habe schon so das Gefühl, dass man da gerade, wenn es um solche Themen geht, dass da viele so eine Hemmschwelle haben und sagen, okay, na, das frage ich jetzt lieber nicht nach oder ich traue mich oder ich rede gar nicht drüber. Also das.
Ja, aber viele setzen sich ja auch nicht damit auseinander oder.
Oder wollen sie auch nicht vielleicht oder weiß ich nicht, ja. Also reden wir drüber. Sehr gut. Das nehme
das
ich
haben wir gerade gemacht.
Also ja,
setzen wir zusammen, reden wir drüber.
Vielen, vielen Dank.
Bitte.
Liebe Diana, vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke, dass ich kommen durfte.
Voll cool.
Dass du drüber redest, dass du das auch auf Social Media teilst und sicher ganz, ganz vielen damit hilfst. Das ist richtig bewundernswert.
Gibt's noch was? Ich frage jetzt einfach, was du noch sagen möchtest.
Er sagt
danke,
schon.
Nein.
Passt. Sehr gut. Oh.
Gibt's was, was ihr noch sagen möchtet?
Danke.
Nein, für mich passt. Großartig.
Danke ist keine Frage, aber danke.
Nein, ehrlich, man kann ja, eine Frage braucht auch eine Antwort, Melli.
Ja, aber es hat niemand, also.
Was?
Nein, danke.
Wie auch immer, danke, dass du da warst, bevor die Verwirrung komplett ist. Und alles, alles Liebe, alles Gute. Ich finde es großartig, was du schon hinter dich gebracht hast, was du gemacht hast,
stimmt,
was du gerade aktuell machst und wünsche dir ein wunderbares, erfülltes Leben.
Danke, das wünsche ich euch auch.
Dankeschön.
Danke.
Du bist nicht allein.
Jedes Mal, wenn ich wieder Medienberichte lese zum Thema Femizide, zum Thema Gewalt über Frauen, dann denke ich mir nur, wie kann das sein, dass das so oft passiert, dass das so viele Frauen durchmüssen, dass da so viel Ungerechtigkeit ist. Und deshalb haben wir gesagt, hey, wir machen das zum Thema und wir reden ganz, ganz offen und ehrlich über dieses schwere Thema. Und ich bin richtig stolz auf die zwei Frauen, die gerade bei uns waren.
Voll.
Und über ihre Erfahrungen geredet haben. So, so wichtig. Und ich habe unter der 07711 auch gerade noch eine Frage zum Thema bekommen. Daniel, wir hören mal rein.
Mhm. Hallo, ich bin euch so dankbar für diese Sendung heute, weil ich habe selbst Traumatisches erlebt. Okay. Und verstehe irgendwie bis heute nicht, wieso andere Frauen, die dasselbe erlebt haben, das einfach so wegstecken. Und wieso ich bis heute mit vielen nicht abschließen kann. Woran liegt es?
Eine sehr, sehr gute Frage und ich glaube, das ist auch etwas, was ganz, ganz viele belastet, die selbst Opfer geworden sind.
Aber einfach wegstecken, glaube ich, kann es niemand. Also einfach, es ist sicher halt für jeden anders, aber...
Einfach wegstecken kann man so etwas nie. Also da gebe ich dir absolut recht. Aber es ist schon die Frage, entwickelt sich dann danach eine posttraumatische Belastungsstörung, die mich über Monate, Jahre, vielleicht mein Leben lang begleitet, wenn ich nichts dagegen mache und immer wieder diese Flashbacks, dieses Wiedererinnern habe, dass ich ganz viel vermeide, was ich eigentlich gerne machen würde, dass ich in so einem permanenten Unruhe-Anspannungszustand bin, überall Gefahr wittere, logischerweise, wenn mir sowas passiert ist. Und das kann ganz unterschiedlich tatsächlich sein, von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich vergleiche das manchmal sehr gerne mit einer körperlichen Komponente. Stellen wir uns jemanden vor, der super trainiert ist, Boxer und sein ganzes Leben lang körperlich fit, gesund, einen unglaublich austrainierten Nacken hat, weil er halt die Möglichkeit gehabt hat, viel zu trainieren. Und daneben stellen wir uns einen Menschen vor, der das leider nicht machen konnte, aus welchen Gründen auch immer, der vielleicht eine Vorerkrankung hat, der sich vielleicht drei Wirbel schon angebrochen hat. Und die beiden bekommen einen Schlag ins Gesicht. Das wird für den austrainierten Boxer wahrscheinlich relativ spurlos an ihm vorübergehen. Für die andere Person, die schon vorbelastet ist und die die Möglichkeit nicht gehabt hat, sich da aufzutrainieren und vielleicht auch noch eben eine Verletzung sowieso schon hat und vorerkrankt ist, kann das tödlich sein. Und das ist ein und dasselbe Ereignis, das da passiert ist. Mhm. Und ähnlich kann es in der Psyche auch sein.
Das kommt sich auf ganz viele Faktoren an, oder? Was passiert, wie die Persönlichkeit ist, das Umfeld.
Genau, also wir sprechen davon Resilienz, also diese Fähigkeit, Belastungen gut irgendwie wegstecken zu können, wie es die Hörerin auch gesagt hat.
Da haben wir ja sogar mal eine eigene Folge zum Thema Resilienz schon gemacht. Hör dir gerne nach im Podcast. Ist das noch normal? Die ist richtig spannend.
Genau, und die
das
Resilienz ist eben etwas, was ich irgendwie antrainieren muss und was ich brauche. Und wenn ich halt jetzt nicht resilient bin gerade, sondern halt eher vulnerabel, das heißt verletzlich, und dann passiert mir das, dann werde ich das viel, viel schlechter verarbeiten können, logischerweise. Und das hat nichts mit der Person zu tun, oder das ist jetzt keine Schwäche oder das ist kein Fehler, sondern es hängt halt einfach von der Situation und von den Vorerfahrungen ab. Und deshalb kann man nicht sagen, okay, man müsste das jetzt wegstecken, weil man eben nicht weiß, was davor war. Und eins ist aber schon Fakt. Also egal, wer entweder den Boxer oder die verletzliche Person schlägt, man schlägt niemanden. Also Schuld hat immer der Täter, weil man kann eben nicht wissen, ist der jetzt super resilient oder steckt der das leicht weg, oder, und gerade bei psychischen Erkrankungen oder Vorbelastungen, muss ja gar keine Erkrankung sein, bei einer psychischen Vorbelastung kann ich es eben nicht wissen. Und deshalb Schuld und die Verantwortung, was dann passiert, die ist immer beim Täter. Und weil auch bei einer Ohrfeige oder was auch immer, man schlägt einfach niemanden. Punkt. Und genauso macht man das auch nicht mit sexualisierter Gewalt und auch mit verbaler Gewalt und emotionaler
Keine
Gewalt.
Keine Form von Gewalt.
Genau, das macht man einfach nicht. Und die Schuld liegt da immer tatsächlich bei dem, der das gemacht hat. Und das finde ich ja auch ein bisschen unfair manchmal in unserem Rechtssystem, weil wenn jetzt zum Beispiel ich jemanden schlage und der fällt schlecht hin und verletzt sich dann schwer, dann sieht man das gut, und dann wird sich auch das Strafmaß irgendwie, dann ist es halt wirklich schwere körperliche Verletzung. Wenn ich den jetzt nur geschlagen habe und der hat gar nichts, weil es eben ein guter Boxer ist, dann ist das Strafmaß da auch ein anderes. Bei psychischen Folgeschäden, finde ich, ist das nicht so eindeutig und viel, viel schwerer irgendwie nachzuweisen, was das wirklich angerichtet hat. Und wir haben es aber heute gehört. Also das kann wirklich extrem sein und das ist sehr, sehr verletzend und das ist sehr, sehr leidvoll über Jahre hinweg manchmal. Und deshalb bitte.
Mir ist ein Satz hängen geblieben von heute ganz stark, wo die Theresa meinte, es fühlt sich so an, als wäre sie, als das passiert ist, gestorben und der Mensch, der sie vorher war, ist nicht mehr existent und sie war nur noch eine Hülle. Und ich finde, in diesem Satz, in diesem Beispiel sieht man nochmal, was das anrichtet, so ein Vorfall. Also das ist wirklich Gänsehaut.
Ja, das ist tatsächlich, und das ist sehr häufig so. Das ist, wir sprechen da in der Psychologie von Trauma, was ja Verletzungen sind. Das kann zum einen, können das ja auch sowas wie Autounfälle, Naturkatastrophen etc. sein, aber dann gibt es etwas, was viel schwerwiegender ist. Das sind die sogenannten Man-Made Disaster, das heißt, wo zwischenmenschlich was passiert. Und wenn wir uns das jetzt genau halt im Zusammenhang mit Sexualität vorstellen, was sowas Intimes ist.
Ja, das sowieso ist schon was, wo man so, wie du sagst, intim, verletzbar
irgendwie ist. Genau, und wenn da was passiert, dann erschüttert das natürlich mein Weltbild und ist ganz, ganz schlimm. Und deshalb ganz wichtig, erstens, dass wir Awareness dafür schaffen, dass das echt nicht okay ist, dass man das nicht irgendwie herunterspielen oder bagatellisieren darf, sondern weil man eben nicht weiß, was das beim anderen auslöst. Und zweiter Punkt, ganz, ganz wichtig, bitte, wenn es dann geht, sich Hilfe zu holen, weil es gibt ganz gute Hilfe. Wir können das nicht ungeschehen machen, auch in der Psychotherapie nicht, aber wir können dabei helfen, dass man mit diesem Leid zunächst einmal besser umgehen kann und das auch für sich verarbeiten kann und dass man vielleicht anders auf dieses schreckliche Ereignis, das da passiert ist, dann zurückblicken kann. Und das ist ein wichtiger Punkt, dieses Zurückblicken, weil wir heute ja auch schon gehört haben, dass das ja oft nicht gelingt, weil wenn ich eine posttraumatische Belastungsstörung habe, dann ist das ja immer wieder so, als würde ich das ständig wiedererleben. Immer wieder holt mich das ein. Und das ist dann etwas, was man in der Therapie ganz, ganz gut machen kann, dass wir wirklich dafür sorgen, dass das zumindest in der Vergangenheit ist und jetzt nicht mehr aktuell ist. Also Hilfe holen, ganz, ganz wichtig, auch wenn es manchmal schwerfällt.
Oder Zeit braucht. Und auch da fand ich den Tipp heute super, dass man keinen Druck aufbauen soll, sondern zeigen soll, hey, ich bin da, nachfragen, aber auf keinen Fall irgendwie drängen, weil oft braucht es auch ein bisschen Zeit. Habe ich heute halt aus diesen zwei Geschichten rausgehört.
Ja, und ganz wichtig, den Menschen, denen das passiert ist, einfach ernst zu nehmen tatsächlich in dem, was passiert ist, und da keine Ratschläge zu haben, ich weiß es besser und eigentlich müsstest du das so und so machen, sondern, und das dürfte jetzt ja gar nicht so schlimm sein, weil ich glaube, das ist das Schlimmste, was da passieren kann, wenn du da in deinem Leid bist und dann hörst, okay, eigentlich müsstest du schon ganz woanders sein.
Mhm.
Und das dürfte ja gar nicht so schlimm sein. Und hör einfach auf, darüber nachzudenken. Das geht tatsächlich nicht. Das hat auch eine neurologische Komponente, warum das nicht geht, kann ich gerne ein bisschen später erklären, weil sonst wird das jetzt, glaube ich, zu viel.
Ja.
Ich sehe deinen Blick schon.
Du bist nicht allein.
Daniel, du hast vorher schon kurz angeschnitten, Thema Therapie. Man kann es nicht ungeschehen machen, was da Schreckliches passiert, aber man kann zumindest lernen, irgendwie zumindest wieder damit umzugehen, gerade wenn man jetzt zum Beispiel an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Und vielleicht kannst du abschließend noch so ein bisschen was sagen, was man da in Therapie macht.
Ja,
weil vielleicht. Ich kann mir das nicht so wirklich vorstellen, wenn sowas Schlimmes passiert, wie man da einfach...
Es gibt gute Therapie, das möchte ich einmal zunächst sagen. Das ist einmal die gute Nachricht und vielleicht zum Verständnis ein bisschen auch, wenn man sich das anschaut, wie das, wenn sowas ein wirklich lebensgefährliches, und das ist lebensgefährlich, weil man ist da ausgeliefert, man ist da ohnmächtig, man kann da oft nicht mehr flüchten, man kann nicht angreifen, man kommt in diese Schockstarre und bangt da um sein Leben und hofft wahrscheinlich, dass das nur irgendwie bald einmal vorüber ist.
Ja.
Und da ist man in einem Ausnahmezustand tatsächlich, auch von unserem Hirn her in einem Ausnahmezustand. Und wenn wir als Menschen in einer hochgefährlichen Hochstresssituation sind, dann passiert in unserem Hirn etwas. Da schaltet sich nämlich der Teil, der fürs vernünftige Denken und überhaupt für unsere Erinnerung, für unsere Geschichte zuständig ist und wo wir nachdenken und dann Entscheidungen treffen, der schaltet sich aus. Und das macht von der Natur her auch Sinn, weil in so einer lebensbedrohlichen Phase, in der wir da sind, sollten wir nicht nachdenken, da sollten wir nur reagieren.
Also eine Schutzfunktion vom Körper.
Genau, das ist eigentlich eine Schutzfunktion. Das Problem bei einer posttraumatischen Belastungsstörung ist, diese Schutzfunktion trennt halt diesen Teil vom Hirn, der das verarbeiten kann. Und der wird da abgetrennt in dieser Situation. Und wenn das... Da ist, kannst du vorstellen, wie eine Schranke tatsächlich. Und das kann dann von dem Gefühlsleben und von diesem Überlebenskampfmodus und Erstarren, und ich bin da jetzt drinnen, also voll in der Emotion, da kann ich das nicht irgendwie abspeichern, dass das vergangen war. Und was wir in der Psychotherapie machen, ist tatsächlich mit viel Vorbereitung, das ist ein langer Prozess, aber diese Sachen, die da passiert sind, einmal drüber zu reden tatsächlich, weil wenn ich drüber rede und das einmal in Worte fassen kann und nicht nur in meinen Gedanken habe, dann brauche ich diesen Teil vom Hirn, der auch dafür zuständig ist, das abzuspeichern, und dann kann ich es nach und nach ein Stückchen verarbeiten. Also reden ist einmal das andere, und dann macht man in der Traumatherapie tatsächlich auch irgendwann einmal, wenn die Patientin soweit ist und stabilisiert ist und gemeinsam mit dem Therapeuten, mit der Therapeutin in einem sicheren Rahmen auch, dass man diese Situation bewusst wieder erlebt, gedanklich, und sich wieder in diese Situation hineinversetzt, das noch einmal durchlebt.
Das stelle ich mir sehr schwer vor.
Es ist auch tatsächlich sehr schwer, aber sehr, sehr heilsam. Macht sie auch gemeinsam und kontrolliert, sich da wieder hineinversetzt, das noch einmal in diesem geschützten Setting-Rahmen tatsächlich in Gedanken durchgeht und gleichzeitig aber weiß, hey, ich bin jetzt hier sicher.
Mhm.
Das heißt, das war in der Vergangenheit, und das ist der Prozess, sehr verkürzt zusammengefasst, der dann stattfinden kann, dass ich das, was da in meinem emotionalen Bereich vom Hirn herumschwirrt und mich immer wieder belastet und das, dieses Wiedererleben, dass ich das langsam in den Bereich hinaufbekomme, weil das ist ein bisschen weiter oben jetzt, wenn man sich das Hirn anschaut, in den Bereich hinaufbekomme, wo ich dann weiß, okay, das war in der Vergangenheit und das ist nicht mehr jetzt. Und das ist einer der größten Teile der Therapie, aber viel, viel umfangreicher. Alles drum und dran, weil da lernt man natürlich vorher Techniken, wie man sich beruhigen kann und so weiter. Also ganz, ganz viel Stabilisierung, die einmal notwendig ist. Und dann macht man das, und das kann sehr, sehr heilsam sein. Und ja, es ist ein herausfordernder Prozess, sowohl für die Patientin natürlich, als auch für den Therapeuten.
Aber es gibt Hilfe.
Es gibt Hilfe und es funktioniert gut, und man wird da auch nicht dazu gezwungen, das zu machen, das muss man auch sagen. Also das ist ein gemeinsames Erarbeiten mit dem großen Ziel, dass es mir nachher ja wieder besser geht.
Ich bin so froh, dass wir da heute so offen drüber reden konnten und weil es so, so wichtig ist, gibt es nächste Woche einen Teil 2.
Und das ist genauso wichtig irgendwie, glaube ich, weil heute haben wir mal diese Auswirkungen uns angesehen, was passiert denn oder was kann passieren mit Menschen, denen sowas widerfahren ist. Und nächste Woche wollen wir ein bisschen dann tatsächlich ins Tun kommen, im Sinne von, okay, wenn mir das passiert ist, was jetzt kann ich dann wirklich konkret machen? Wo gibt es Hilfe? Wie schaut diese Hilfe aus? Weil da gibt es auch viele Mythen, wenn ich dann zum Frauennotruf gehe zum Beispiel, muss ich dann wirklich eine Anzeige machen? Bin ich schon bereit dafür? Und so weiter und so fort. Und da haben wir auch tatsächlich eine Frauenopferschutzorganisation bei uns zu Gast nächste Woche und werden das ganz ausführlich besprechen. Was kann ich denn dann konkret machen und was kommt da auf mich zu, wenn ich dann bereit bin, um vielleicht da auch ein bisschen die Angst zu nehmen oder die Angst zu nehmen, ja, diese Mythen irgendwie mit denen einmal aufzuräumen und zu schauen, okay, was geht denn bei uns in Österreich? Wie kann ich mich denn wehren? Was für Rechte habe ich?
So, so wichtig.
Genau, was kann ich machen? Freue mich schon auf die nächste Woche, auch ganz, ganz spannend. Und ja, danke für diese intensive, finde ich, bin jetzt wirklich ein bisschen fertig, muss ich sagen. Ja. Aber jetzt nicht aufgrund des Themas, sondern weil es einfach so intensiv war und weil die Gäste so wirklich cool waren.
Weil die Geschichten einen so mitnehmen. Aber irgendwie bin ich auch gerade voll erfüllt.
Voll.
Weil ich mir einfach denke, danke, 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 dass wir da drüber reden.
Und vergessen wir nicht, dass Gewalt an Frauen tatsächlich fast jede zweite Frau in Österreich betrifft.
Das ist unvorstellbar.
Ist das noch normal?
Der Krone-Hit Psychotalk.